Ja, herzlich willkommen zu diesem ersten großen Gottesdienst im neuen Jahr. Wir haben einen ganz besonderen Text mitbekommen. Darf ich die Technik mal bitten, dieses erste Bild einzublenden? Da ist dieser Text dann zu sehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe den Eindruck, dass ich noch nie einem Jahresspruch so häufig begegnet bin wie dieses Jahr. Ist er so einprägsam? Ist er so herausfordernd? Ist er so schön? Wird er so gerne verwendet? Ich habe eine Karte mitgebracht. Diese Karte gibt es etwa 50-fach. Die wird auch am Ende des Gottesdienstes verteilt werden. Da steht dieser Spruch drauf. Und als ich mich damit beschäftigte, bekam ich den Eindruck von Gott, geh doch zu einigen Freunden und schenk ihnen diese Karte. Und dann kam mir immer mal wieder ein Name in den Kopf oder ins Herz. Und dann bin ich eben hier und da unterwegs gewesen, um genau diese Karte weiterzugeben. Gestern war ich auch unterwegs, weil da ein neuer Name auf einmal auftauchte, in einem Geschäft hier in Mülheim. Da saßen vier Leute beieinander und Gott hat es einfach geschenkt, dass ich da fröhlich diese Karte weitergeben konnte, darüber reden konnte. Und das Erstaunliche ist, die Menschen freuen sich über diesen Spruch. Die stutzen zuerst, ein-, zweimal müssen sie das lesen und hören. Und auf einmal sagen sie, ja, das ist ein guter Spruch, das ist toll. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich finde das ganz super spannend, was du vorgelesen hast, Werner. In diesem Zweistromland, in diesem Bereich, wo unsere Kultur sich entwickelt hat, bleibt Gott nicht untätig. Er beginnt sein Unternehmen und fängt an, die Menschen auf sich aufmerksam zu machen. Und dazu hat er keine Scheu, die ganz großen Volksgruppen anzusprechen. Davon lesen wir immer wieder im Alten Testament. Und das Erstaunliche dabei ist, wenn du das so willst, kannst du sagen, das Alte Testament entdeckt, wir haben den lebendigen Gott. Er sieht, er hört, er redet, er sagt Dinge, die meine Vergangenheit und meine Zukunft berühren. Er spricht hinein in die Kulturen der damaligen Zeit. Und das feiert das Alte Testament im Gegensatz zu den Götzen, die damals so populär waren, die angebetet wurden, die weder reden, noch gehen, noch hören, noch sehen, noch riechen, noch sonst was können. Im Gegensatz dazu ist der lebendige Gott im wahrsten Sinn des Wortes lebendig. Ich habe mich sehr gefreut, diese Woche telefonierte ich mit Stefan. Und da bekam ich einiges aus China mit, was im Augenblick unter den Christen in China los ist. Seit etwa Mitte Dezember hat ja die chinesische Regierung sämtliche Corona-Kontrollmaßnahmen in den Mülleimer geworfen. Die Menschen dürfen sich wieder bewegen, wie vorher. Und in dieser Kirchengemeinde, in der wir da vor vielen Jahren da in den Gottesdiensten waren, in Huhot, waren auf einmal 40.000 Menschen, die den Weihnachtsgottesdienst hören wollten. Vorher, 2 Jahre lang, war ja totale Corona-Lockdown, null Gottesdienst. Null Gottesdienst. Wenn du dich mit mehr als 2 oder 3 Christen irgendwo versammelt hast, war sofort die Staatssicherheit da. Und auf einmal fällt das Ding und 40.000 Menschen wollen Weihnachtsgottesdienst hören. Die haben etwa, wenn ich das recht verstanden habe, 2 Tage lang Gottesdienst hinter Gottesdienst hinter Gottesdienst gefeiert, um da gehen immerhin 2.500 Menschen in diese Kirche, um diese 40.000 Menschen mit der Weihnachtsbotschaft zu beglücken. Ist das toll? So ist der lebendige Gott. Okay, ihr macht Lockdown, keine Sorge, es wird weitergehen. Gott handelt souverän an großen Gruppen, aber auch an Einzelnen. Er schaut sich den Abram, der heißt noch nicht Abram, das kommt erst später, am Anfang heißt er Abram, er handelt mit einem einzelnen Menschen zum Beispiel. Aus diesen vielen Menschen da im Zweistromland, in diesem Riesenkulturkreis, nimmt er einen heraus. Was hat er denn in ihm gesehen? Gut, wir können einiges ableiten später, aber das Wunder ist ja, dass Gott unser Herz anschaut und er weiß, das ist der richtige Mann, den werde ich ansprechen und herausfordern. So wie er jeden einzelnen Menschen heute auch sieht und herausfordert. Wir wissen, dass Abraham zuhört, dass er Mut hat, dass er ungewöhnliche Wege einschlägt und so weiter. Eine ganze Reihe Eigenschaften lernen wir bei Abraham kennen, wenn wir die Bibel fleißig lesen. Und Gott sagt, gut, du gehst auf mich ein, ich werde dich segnen. Das ist etwas, was heute ganz in Vergessenheit geraten ist. Wie wertvoll das ist, wenn Gott zu mir sagt, ich werde dich segnen. Wir stützen unser Vertrauen ja auf ganz, ganz viele Dinge heute. Auf soziale Einrichtungen, auf unsere Netzwerke, auf unser Konto, auf ich weiß nicht was alles, Arbeitsplatz. Aber Gott sagt, verlass dich auf mich, ich werde dich segnen. Du wirst ein Land besitzen, das du noch gar nicht kennst. Du wirst zu einem großen, zahllos großen Volk werden. Du wirst einen großen Namen bekommen. Diese Abraham-Geschichte ist etwa 2000 vor Christus geschehen. Also 4000 Jahre Geschichte bestätigen das. Der Name Abraham ist bis heute höchst populär in der Welt. Du wirst ein Segen sein. Ist das nicht wunderbar? Gott sieht nicht nur, sondern er sagt mir auch ganz persönlich große Dinge. Gott sieht auch Sarah, Sarai, so haben wir es eben gehört aus der Bibel, Sarai, eine schöne Frau, so wird es in der Bibel berichtet, sie war eine schöne Frau, aber sie hat eine riesengroße Lebensnot. Sie wird nicht schwanger. Das können wir uns heute ansatzweise noch vorstellen. Also jeder, der lange Zeit auf ein Kind gewartet hat, unter Umständen vergeblich, kann das nachvollziehen. Aber damals war es noch eine viel größere Not, weil die Menschheit, also heutzutage wirst du gefragt, no, wann kommt denn der Enkel, wann kommt denn der Enkel? Und das ist schon lästig. Allein das ist schon lästig. Dieser blöde Spruch von den Großeltern in Spee, wann kommt denn der Enkel? Aber damals bist du gesellschaftlich in eine Außenseiterposition geraten, wenn du keine Kinder bekamst. Massives Problem. Ich habe kein Kind bekommen. Was haben wir eben gehört in der Bibellesung? Abraham war etwa, und Sarai waren etwa 10 Jahre bereits im Land gewesen. 10 Jahre kinderlos. Und 10 Jahre machen dich mürbe. 10 Jahre und allmählich beginnt dein Glaube zu bröckeln. Wie lange brauchst du, bis dein Glaube bröckelt? Risse bekommt. Ja, da wird mal drüber geputzt, da wird mal ein bisschen Moldophil und sowas, aber der Glaube bröckelt weiter. Er lässt sich nicht aufhalten, dieser Zerfallsvorgang. Und nach 10 Jahren ist von dem guten Glauben, den Abraham hat, nicht mehr ganz viel übrig geblieben. Und dann beginnen, spätestens dann beginnen bei uns diese Gedanken, jetzt muss ich Gott mal nachhelfen. Jetzt muss ich Gott mal nachhelfen. Wenn Gott mir nicht den Stammhalter schenkt, na, dann machen wir es eben so. Haben wir uns nicht gewünscht, aber wir haben da unsere Möglichkeiten. Wenn der Glaube bröckelt, wenn Reichtum, Wohlstand, Ansehen nicht mehr helfen, dann beginnen wir, unsere eigene Munition zu verschießen. Wir wissen, dass Sarah eine kluge Frau war, eine starke Frau, eine durchsetzungsfähige Frau. Und sie sagt, gut, dann wollen wir Gott ein bisschen das Handwerk erleichtern. Wenn er nicht auf die guten Ideen kommt, wir kommen auf die guten Ideen. Und sie gibt eben ihrem Mann, ihrem Magd, als, wie hatten wir gelesen, als Zweitfrau. Sarah ordnet Leihmutterschaft an. Und die Folgen sind, in den Zelten wird gezetert. Ich möchte nicht in diesen Zelten gelebt haben, wo anschließend als Hagar schwanger wird, auf einmal die Stimmung zum Zerbersten ist. Da möchte ich nicht gelebt haben. Und ich habe den Eindruck, Abraham war auch die längste Zeit nicht in den Zelten, sondern hat wahrscheinlich immer gesagt, ich muss mal nach den Tieren schauen gehen. Ich habe da weit außerhalb der Zelte etwas zu tun. Ist mein Empfinden, steht so nicht in der Bibel. Und warum schweigt Gott zu dem allem? Kein Wort von Gott. Habe ich nicht gewollt? Ihr habt eigenmächtig gehandelt? Warum schweigt Gott? Außer dass Gott sieht, außer dass Gott hört, außer dass Gott redet, kann er auch schweigen. Und ich denke, jeder von uns weiß, wie das ist, wenn Gott schweigt. Das ist ein schmerzhafter Zustand. Wir wollen einfach mal hinausgehen in die Wüste. Kann ich mal das zweite Bild haben? Ja, so etwas habt ihr euch als Wüste vorgestellt, denke ich. Ja. Und wir wollen mal schauen, ob wir in dieser Wüste Hagar treffen und mit Hagar ein paar Worte wechseln, wie das alles so war. Jetzt hoffe ich dringend, dass das auch möglich wird, weil wir machen jetzt einen Zeitsprung von 4000 Jahren und wollen schauen, was Hagar uns zu erzählen hat. Ich bin froh, dass ich dir begegne, Hagar.
Ja, so. Wolfgang.
Pass mal auf, stell dich mal besser hier hin. Und ich musste jetzt mal gerade husten zu diesem Gottesdienst, dass meine Stimme nicht ganz gut ist. Hagar, du hast, ich nehme das mal in die Hand. Du hast eine ganz bewegte Geschichte hinter dir. Wie bist du denn überhaupt mit Abraham in Berührung gekommen? Wie bist du denn in seine Umgebung gekommen?
Naja, ich gehöre sozusagen zur Ausstattung. Abraham ist ja vom Pharao ich sag mal, weggelobt worden. Er wollte den Fluch loswerden und ich gehörte mit zur Ausstattung. Abraham hat Sklaven mitbekommen, genügend Menschen.
Ach, das war damals, als diese Hungersnot war, als er dann nach Ägypten musste, weil es nichts mehr zu beißen gab. Richtig, richtig, ich erinnere mich, ja. Und da war irgendwas mit Sarah und Pharao, stimmt. Das war auch irgendeine unsaubere Geschichte, kein so Highlight, ne?
Ja, war ein bisschen pikant, sag ich mal, ne? Ja. Sarah ist ja immer noch eine sehr, sehr schöne Frau und wenn man denn sagt, ist meine Schwester, kann sie dem Pharao zur Verfügung gestellt werden und dann geht's dem Bruder auch ein bisschen besser, ne?
Das ist sowieso so eine Geschichte. Wieso geht's dem Abraham immer besser, obwohl er auch schräge Sachen macht? Aber darüber reden wir jetzt heute nicht, ne? Also, du bist schon länger sozusagen im dienstbaren Volk als Sklavin bei Abraham. Abraham hat ja einen sehr, sehr besonderen Glauben. In dieser Form gab's das damals ja noch gar nicht. Was hast du denn da mitbekommen vom Glauben dieses Abrahams?
Ja, es ist schon sehr anders als das, was ich von unseren Göttern kannte. Ich sag jetzt mal, unsere Götter sind Bilder. Ja, und den hat man zu huldigen, den bringt man Opfer dar und unterwirft sich dem Schicksal, was auch immer passieren mag. Bei Abraham stellt man irgendwie fest, da er redet oder er hört, also da geht was hin und her und er braucht auch kein Bild, er braucht keine Figur, sondern man hat das Gefühl, das ist auch in ihm drin. Und ich sag mal, der Erfolg gibt ihm auch recht, ne? Obwohl er eigentlich einen Fluch über Pharao gebracht hat, wird er ausgestattet, er hat gute Plätze gefunden, dann gibt's eine Krise mit Lot und das regeln die auch anders, als ich gewohnt bin. Also es ist schon etwas sehr anders mit Abraham.
Also du hast den Eindruck, dass da Abraham Beziehung hat zu einer Gottheit, die es sonst so nicht zu finden gibt.
Ja, war mir unbekannt.
War dir unbekannt.
Und jetzt haben wir 10 Jahre, miteinander verbracht, kann ich nicht sagen. Ich gehöre zum Staub, zum Fußvolk, zur Umgebung mit dazu. Mhm. Aber man kriegt's halt schon mit, wie sein Weg geht. Der geht irgendwie anders. Ja,
Weg geht anders. Jetzt will ich mal auf diese sehr unangenehme aus meiner heutigen Sicht unangenehme Situation zu sprechen kommen, dass du, ich weiß gar nicht, ob du das Wort Leihmutter überhaupt verstehst, das ist wahrscheinlich ein modernes Wort, du wirst zu der Frau gemacht, die den Stammhalter zur Welt bringen soll, der sich nicht einstellen will. Wie hast du denn das verarbeitet?
Ich sag mal so, Sklavin ist Sklavin. Ja, ob ich für eine Arbeit dienen soll, bei der ich mich krumm mache und meine Gesundheit gefährde, ob ich einem Mann zugeführt werde, darüber habe ich nichts zu bestimmen. Ich glaube, ihr kennt sowas wie Leibeigene. Das ist es genau. Ja,
Das hatten wir gehabt. Also gut, das gibt's heute auch noch. Jetzt nicht in unserem Kulturbereich, aber ja, Leibeigene.
Und ich habe 10 Jahre hinter mir. Also ich weiß, was möglich ist. Ich weiß, was mir alles passieren kann, was Herr oder Herrin mir zuteilen können. Wir hätten mich auch einfach irgendwo lassen können. Ich sag mal, dankbar bin ich darüber trotzdem nicht. Aber es ist, ich muss das halt hinnehmen und ich kann entweder darüber verzweifeln oder es ist so, wie es ist. Und ich sag mal so, wenn ich einen Stammhalter austragen soll, habe ich ja auch gewisse Hoffnung, dass es mir mindestens eine Zeit lang besser gehen mag. Ja. Und Nebenfrau ist auch noch mal was ganz anderes als Sklavin
ist
ohne irgendwas.
Ist immer noch besser als alles andere.
Ja.
Jetzt treffe ich dich hier in der Wüste. Ich sehe nichts von Zelten. Du bist irgendwo weit unterwegs gewesen. Wieso bist du hier in der Wüste?
Ja, auch wenn ich gerade noch gesagt habe, ich muss nehmen, was kommt, ist das ja doch so, dass man ein Herz hat, dass man eine Seele hat und dass man Dinge ertragen oder nicht ertragen kann. Und manchmal ist das fast noch zu vernachlässigen, ob man Brot hat und Fleisch hat und ich sag mal an den vollen Töpfen sitzt und oder wie die Seele zermartert wird. Und ja, gut, also ich bin einfach schwanger, ja, also ich kann ein Kind tragen und nähren und Sarai ist einfach drüber weg. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt arrogant gewirkt habe, vielleicht habe ich auch einfach nur glücklich gewirkt. Auf jeden Fall ging das Gehacke sehr los und es war so, dass ich unter Sarai keine ruhige Minute mehr hatte und mich mit dem eigentlich mit dieser Zufriedenheit oder mit dem, was mir jetzt in meiner neuen Situation auch begegnet, gar nicht mehr glücklich war. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Also man geht nicht in eine Wüste, wenn man was anderes aushalten kann.
Jetzt wissen wir ja, ich habe ja das Glück, aus 4000 Jahre Distanz das Ganze betrachten zu können, dass du eigentlich in dieser Wüste schon den Umkehrpunkt gefunden hast. Was war denn in dieser Wüstenzeit, ich weiß nicht, sagen wir mal, was hat dich denn da Besonderes betroffen oder was hast du Besonderes erlebt in dieser Wüste?
Meinst du die Engelsbegegnung?
Das meine ich allerdings.
Ja. Ja. Als Sklavin bist du erstmal eigentlich ja nichts. Du hast zu funktionieren, du wirst nicht gesehen, du hast einfach deinen Dienst zu machen und ganz gut, wenn du unauffällig bleibst. Dann wird Sarai auf mich aufmerksam, ich bekomme eine neue Rolle. Mir geht's vermeintlich gut. Ich werde gesehen, ja, ich werde den Stammhalter austragen und dann wiederum wird auf mir rumgehackt und ich habe kein gutes Leben. Und jetzt gehe ich mit diesem Stammhalter in mir einfach weg. Ja, ich habe dieses Kind, aber ich weiß nicht wohin. Ich weiß, wo ich weg möchte, aber ich weiß nicht, wohin es geht. Und genau das spricht dieser Engel aus. Ja, er wusste, woher ich komme, aber wohin ich gehen soll, das wusste ich eigentlich nicht. Es war nur alles besser als das, was ich hatte. Und dann werde ich angesprochen. Und das war mir irgendwie sofort klar, dass das dieser Gott war, dass dieser Gott von Abraham war.
Also dieser Gott von Abraham.
Mhm. Ja. Also
spannend.
Ja, es ging nicht um Hören, sondern es ging um Fühlen. Und auf einmal nicht allein zu sein und dieser Engel spricht so prägnant meine Situation aus. Der hat gesehen, wo ich da bin, in dieser Wüste, in dieser Not. Und mein größtes Problem war wirklich, wo jetzt hin, wenn ich weiter überleben will. Und er sagt dann was ich eigentlich nicht wollte, wo ich ja weg wollte von. Das war ja das, was ich eigentlich vorher genau wusste. Da will ich weg. Und er sagt, nee, geh zurück, tu es einfach. Und der Rat, den ich bekommen habe, war eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich ursprünglich wollte. Aber es war ja noch mehr, was er mir mitgegeben hat.
Was hat er noch mitgegeben?
Er hat ein Versprechen oder eine Verheißung mitgegeben.
Und sag, was hat er versprochen und verheißen?
Ja, das Kind, was ich austrage, es hätte ja sein können, es stirbt. Oder Sarai in ihrer großen Wut sagt, dann auch nicht dieses Kind. Was weiß ich, wie es weitergegangen wäre.
Oder es wird ein Mädchen.
Ja, ja.
Dann war es auch vergebens.
Ja, ja. Und jetzt ist klar, es ist der Stammhalter. Es wird ein Mensch mit Bedeutung sein. Wildesel, glaube ich, bin ich auch ein bisschen, ja, also nicht der strahlende Herrscher, aber ein Sohn, der überlebt. Es ist von Brüdern die Rede, und das bedeutet dieser Zuspruch, diese Gewissheit, dass es weitergeht und dass ich auch ja irgendwie nicht alleine gehe, ja, dass ich gesehen worden bin. Und das bedeutete jetzt nicht für mich, mein Elend ist zu Ende. Ich habe keine Oase vorgefunden und ein gemachtes Haus. Aber ich habe meine Weisung bekommen und ich wusste auf einmal, wohin.
Also ich habe den Eindruck, dass du etwas ganz Neues gelernt hast in dieser Wüste, Hagar. Du hast gelernt, Gott nicht nur anzuschauen, sondern ihn zu loben. Ich glaube, du hast begonnen, ein Vertrauensverhältnis mit ihm aufzubauen. Kannst du dazu etwas sagen?
Ich sag mal, wenn du wirklich ganz unten und ausweglos bist, vielleicht reicht auch ausweglos allein, wenn du nicht weißt, wohin, und du hast ein Gegenüber, der Gott, der mich sieht, das ist schon allein große, große Hilfe und lässt einen wieder gehen und vorangehen. Und zu wissen, ich bin nicht alleine, sondern er geht mit und er gibt mir diese Verheißung mit, wieder eine Perspektive. Das ist das, was sich großartig verändert hat.
Das ist sehr, sehr viel, Hagar. Und auf deinem Weg jetzt zurück in die Zelte, da wünsche ich dir, dass das Gezeter in den Zelten nachlässt und dass das ein stimmiges Leben wird. Ich wünsche dir einen guten weiteren Weg.
Danke. Danke.
Können wir mal das dritte Bild noch anschauen? Ich hatte schon gesagt, dieses Jahr habe ich den Eindruck, dass mir so viele Illustrationen dieses Jahresverses zu Gesicht kommen. Und ich habe mal eine mitgebracht von einem Frankfurter Künstler, den ich gut kenne, und das mir jetzt auch ein bisschen stehen lassen für die restliche kurze Zeit. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ihr habt einen Eindruck bekommen, wenn ich mit Gott gehe, das ist kein Hollywood-Leben. Das ist nicht, was automatisch in Bonbon Rosa dann zum Schluss rauskommt. Das ist nichts, wo ich auf Schwarz und Weiß irgendwelche Lebensabläufe dann garantiert bekomme, wie bei einer, Lebensversicherung, wo dann in 1000 Paragraphen alle Details aufgeführt sind. Das ist ganz lebendig. Das ist etwas sehr Dynamisches. Und was mich beeindruckt in dieser Geschichte, ist unter anderem diese Rückkehr. Es wird etwa 2000 Jahre dauern und dann wird jemand ganz Neues in diese Zweistromland, in diese Nahostwelt kommen, und er beginnt seine Predigten mit dem Wort: kehrt um, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Dieses Umkehren, das Zurückkehren, das sich dem Alten stellen und Dinge aufzuarbeiten, Gott hineinzulassen in alte Situationen, das ist ein durchgängiges Motiv in der ganzen Bibel. Wenn wir diese Endlich-Leben-Gruppen anbieten, dann ist das ein ganz starker Impuls, der genau in diese Richtung geht: hör auf, davon zu rennen. Stell dich den Dingen so, wie sie sind, betrachte sie neu und lass Neues wirksam werden, was aus der Hand Gottes kommt, natürlich. Hagar, die Fremde, so heißt dieser Name in unsere Sprache übersetzt, Hagar, die Fremde, kehrt zurück. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das alles andere als ein angenehmer Rückweg ist. Die Gedanken, dieses Kopfkino, kennt ihr das Kopfkino? Ist etwas, was viele von uns immer wieder erleben und teilweise auch pflegen. Und was wird das sein? Und der Engel sagt, Hagar, wo kommst du her und wo gehst du hin? Wunderbarer Satz. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Und daran kann ganz vieles festgemacht werden. Da kann sich ein Leben neu formieren. Da kann sich ein Leben neu entscheiden an so einem Satz. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Macht mal im Kopf das Experiment, dass ihr statt Hagar euren eigenen Namen sagt. Also, ich würde dann zu mir sagen, Wolfgang, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Fragezeichen. Setzt mal euren Namen ein. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn du dich selbst dieser Frage stellst? Ist wichtig, diese Frage. Und sie ist zukunftsträchtig. Wir müssen dazu wissen, der Name ist in der Zeit von Abraham eine ganz gewaltige Sache. Es ist nicht einfach nur ein Rufname. Also ich hatte ja gerade eben gesagt, meine Eltern haben mich irgendwann ausgestattet mit dem Rufnamen Wolfgang, komm her oder Wolfgang geh und sowas, dann habe ich das gemacht. Aber der Name im Alten Testament ist die gesamte Persönlichkeit, ist das Gesamtwesen. 1000 Jahre später, nach Abraham, wird einer der großen Propheten mal formulieren, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So spricht Gott zum Volk Israel bei diesem großen Propheten. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, dich als Gesamtperson. In unserem Fall heute, dich, Hagar, rufe ich auch. Und so wie wir hier sitzen oder stehen, ruft Gott uns auch. Dich als Gesamtperson rufe ich. Und dann gibt's in der Regel einen Auftrag. Und Gott hat Pläne mit uns. Wie die aussehen, wissen wir zunächst mal nicht. Die dürfen wir aber entdecken. Den dürfen wir uns stellen. Kehre um, und dann kommt dieses gewaltige Wort, demütige dich, so übersetzt Luther das etwa, demütige dich unter die Hand Sarais. Ich will das mal übersetzen, demütigen, weil das ist, was soll das heißen? Demütigen heißt, habe den Mut zu dienen. Habe den Mut zu dienen. Da brauchst du Mut dazu. Da brauchst du richtig Mut. Das ist nichts für Weicheier. Es ist nicht Bonbon Rosa. Es ist nicht Hollywood. Demütige dich, habe den Mut, dich Gottes Wort zu stellen. Und das finde ich so spannend, wenn ich in mein Leben hineingucke, wie das immer wieder sich konstelliert hat, wie das sich ereignet hat oder wie ich dem aus dem Weg gehen wollte. Das finde ich so spannend, wenn ich das bei anderen Menschen sehe, wie das konkret wird, dass Menschen rückkehren und den Mut haben zum Dienen. Ich habe hinter dem hergesehen, der mich gesehen hat. So etwa formuliert Hagar das. Und ich bin nicht die Sklavin, und ich bin nicht die Leihmutter und ich bin nicht die Fremde, sondern ich bin ein wertvolles Gegenüber Gottes. Ich bin ein wertvoller Mensch unter den Augen Gottes. So wie ich hier stehe, so wie du hier sitzt, ich bin Gott wertvoll.